habe ich gleich alles wieder hergeräumt für mich. Ein paar Stifte, ein bisschen bunt, ein bisschen stabiler machen. Also heute geht es um das Thema Gesetz. Und ich habe einen Ausschnitt aus einem Brief dabei. Ich werde nicht diesen ganzen Brief verlesen, der ist einfach zu lang. Der ist so ein öffentlicher Brief in den USA. Und er ist auf eine Reaktion auf eine Fernsehsendung gewesen, in der das Thema Homosexualität behandelt worden ist und hat eine gewisse Frau namens Laura Schlesinger, ich kenne die nicht, also ich habe keine Ahnung, wer das ist, die hat gesagt, dass laut Bibel das ein Gräuel wäre. Und auf diese Sendung hat dann ein Zuschauer einen Brief geschrieben, der sich besonders auf das Gesetz des Moses bezieht. Und ich möchte nur ein paar Auszüge davon vorlesen. So einer der Teile war, ich habe einen Nachbarn, der stets am Samstag arbeitet. In Exodus 35,2 steht deutlich fest, dass er getötet werden muss. Allerdings bin ich moralisch verpflichtet, ihn eigenhändig zu töten. Ich weiß aus Levitikus 11, 16 bis 18, dass das Berühren der Haut eines toten Schweines mich unrein macht. Darf ich aber dennoch Football spielen, wenn ich dabei Handschuhe trage? Und dann, mein Onkel hat einen Bauernhof. Er verstößt gegen Levitikus 19,19, weil er zwei verschiedene Saaten auf ein und demselben im Feld anpflanzt. Darüber hinaus trägt seine Frau Kleider, die aus zwei verschiedenen Stoffen gemacht sind, Baumwolle und Polyester. Er flucht und lässert außerdem recht oft. Ist es wirklich notwendig, dass wir den ganzen Aufwand betreiben, das komplette Dorf zusammenzuholen, um sie zu steinigen? Levitikus 24, 10 bis 16. Genügt es nicht, wenn wir sie in einer kleinen, familiären Zeremonie verbrennen? Wie man das ja auch mit Leuten macht, die mit ihrer Schwiegermutter schlafen. Levitikus 20, 14. Und der Rest dieses Briefes geht dann so weiter, der pickt fröhlich irgendwelche Gesetzesverordnungen aus dem Alten Testament heraus und fragt dann, wie gehen wir heute damit um? Wie soll er heute damit umgehen? Also alles, was ich jetzt da vorgelesen habe, steht auch so im Alten Testament, das ist so. Und jetzt wissen wir, so als Christen in der Gemeinde, ne, wir machen das nicht. Also ich habe noch niemanden in der Gemeinde kennengelernt, der seine Schwiegermutter verbrennt oder weil unser Umgang mit Schweinen ist auch wesentlich offener, also wir essen es sogar. Aber wenn man dann solche Worte hört, da stellt sich doch manchmal so ein gewisses Unbehagen ein. Müsste man nicht doch irgendetwas davon einhalten? Es steht ja zumindest im Alten Testament, es ist Gottes Gesetz. Gibt es da nicht Bereiche in diesen fünf Büchern Mose, in dieser, im Jüdischen heißt das die Tora, in diesen Gesetzesverordnungen, die auch für mich heute noch gültig sind? Wenn ja, welche sind das? Und wie gelten sie heute noch? Sind das nur die 10 Gebote, die heute noch irgendwie zählen, oder zählt dann doch überhaupt nichts? Und heute geht es mir in der dritten Predigt um die Freiheit vom Gesetz. Wie gehe ich als Christ mit den Gesetzen im Alten Testament um? Was gilt da noch für mich? Muss ich sie beachten? 10 Gebote, ja, kommen immer irgendwie vor. Oder ist es doch noch viel mehr, auf was man achten sollte? Also was hoffentlich ganz klar rübergekommen ist in den letzten Predigten auch, das Gesetz kann nichts zu meiner Rettung beitragen. Das ist also immer ein Holzweg. Ich kann nicht mich vor Gott irgendwie dadurch gerecht machen, dass ich das Gesetz einhalte. Das funktioniert nicht. Das ist also eine völlig unmögliche Sache. Aber trotzdem bleibt diese Frage im Raum stehen. Hat das Gesetz nicht doch noch eine Funktion? Also ist das noch irgendwie gültig? Brauchen wir davon noch was? Und jetzt, je nachdem, wen man da fragt, kann man auch ganz verschiedene Antworten zu dem Thema finden. Ich habe Ausführungen im Internet zum Gesetz des Moses gefunden. Da wird ganz klar erklärt, also die Sabbatgesetze und die Speisegesetze sind schon noch gültig. Und bei diesem ganzen Gesetzesthema ergibt sich so das Thema, wie unterscheide ich jetzt? Gilt da noch was? Was ist gültig? Also Schwiegermütter verbrennen ist nicht okay, das ist schon mal klar. Sabbat einhalten vielleicht teilweise, sonntags. Und nicht morden, das ist schon auch wichtig, dass wir es einhalten. Aber was jetzt genau? Und das versuche ich heute mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Es gibt im Umgang mit dem Gesetz so ein ganz klassisches altes Modell. Das ist so im Lauf der Kirchengeschichte entstanden. Das möchte ich euch mal vorstellen. Das haben verschiedene Theologen so mit der Zeit eingeführt. Man hat so Kategorien für das Gesetz entwickelt, in die man die ganzen verschiedenen Gesetze, also wenn ich vom Gesetz rede, ist das sozusagen ein Gesetzskodex. Da fallen unheimlich viele Verordnungen drunter, wo man die also dann eingeordnet hat, was wohin irgendwie gehört. Und im Normalfall geht man heute, macht man so drei Kategorien. Es gibt auch Leute, die machen noch mehr, aber wir bleiben heute mal bei drei, das ist reicht. Also wir haben hier das Gesetz. Also ich mache mal stilisiert für die 10 Gebote und den ganzen Rest. Also da fällt wirklich dann alles drunter, was in den 5 Büchern Mose zu finden ist. Und dann sagt man, es gibt ein Zeremonialgesetz. Also das da hier, soll einen Tempel geben, zeremonial. Dann gibt es in den Zeremonialgesetz ist alles drin, was irgendwie mit dem Tempel, mit dem Gottesdienst zu tun hat, mit den Speisevorschriften, alles mit Heiligkeit und Reinigkeit, alles, was sich sozusagen um Gottesdienst und Kultus im Alten Testament kümmert, fällt da drunter. Dann haben wir das Moralgesetz. Moral, da male ich jetzt mal hier, weil da fallen klassisch die 10 Gebote drunter. Das Moralgesetz ist das, das beschäftigt sich komplett mit allem, was irgendwo um Ethik, mein Leben betrifft, wie ich vor Gott leben kann. Und insbesondere fallen da die 10 Gebote rein. Und dann gibt es noch das Judizialgesetz. Da brauchen wir mal wieder so eine Waage. Das Judizialgesetz ist jetzt für alles da, was irgendwie mit Bestrafung und Sanktionen zu tun hat. Also alle Gesetze, die der Staat Israel damals verwendet hat, um Justizfälle zu klären. Also Israel war damals erstmal eine Theokratie, also Gott hat da geherrscht und dann ein Königtum und die hatten Gesetze. Also wenn ich das und das tue, kriege ich auch die und die Strafe. Das war ganz klar da drin geregelt. Bringe ich jemanden um, werde ich dafür auch belangt. Und in die drei Kategorien kann man jetzt alles einordnen, was in diesen 5 Büchern Mose, in der Tora, in dem Gesetz des Moses, was da vorkommt an Verordnungen. So, und jetzt wird es schon ein bisschen spannend, weil das Zeremonialgesetz, sagt man, ist erfüllt. Also ihr könnt da mal Hebräer 10 nachlesen. Da wird viel darüber im 10. Kapitel abgehandelt, dass durch das Opfer von Jesus am Kreuz alles mit Kult und Gottesdienst erledigt ist. Das ist passé, brauchen wir nicht mehr, weil Jesus eben das für uns gemacht hat. Also, und meine Flipchart zerlegt sie gerade. Also um das muss man sich eigentlich heute nicht mehr kümmern. Und genauso läuft dann auch die Argumentation beim Judizialgesetz. Es gibt diesen Staat Israel in der damaligen Form heute nicht mehr. Also gelten diese Regeln da drin auch nicht mehr. Also wir haben nicht mehr irgendeinen König, der in Jerusalem sitzt und mich dann irgendwo da verurteilen kann. Und im Normalfall sagt man, bleibt dann nur hier das Moralgesetz übrig. Das ist das, was heute noch irgendwo wichtig ist. Also die 10 Gebote, das ist noch heute gültig. Das ist sozusagen der Part, das sind so die Anordnungen Gottes, wie ich als Mensch mein Leben gestalten soll. Und das ist so allgemein für immer gültig. Und jetzt könnte ich an der Stelle sagen, okay, wichtig ist, dass wir gucken, was das ist. Und damit haben wir das mit dem Gesetz ganz gut gelöst, wie ich als Christ damit umgehen kann. Also den Part beachten, alle anderen weglassen. So. Es ist wie mit all diesen Modellen, das ist so schön, das sieht so verlockend nett aus. Ich muss euch leider enttäuschen, es gibt auch ganz böse Probleme. weil nämlich die fünf Bücher Mose und wie Gott das Gesetz gegeben hat, es wird immer als Einheit gesehen. Es ist immer die Tora, es ist immer das Komplette. Also in Israel hat man nicht drüber nachgedacht, irgendwelche einzelnen Sachen rauszupicken. Also diese Kategorien sind sozusagen von Anfang an nie da drin angelegt gewesen. Ja, die sind später halt als Erklärungshilfe hinzugekommen. Also das jüdische Gesetz ist immer eine Einheit. Es gehört immer zusammen, es ist untrennbar und du kannst nicht irgendwie da drin dir was raussuchen. Und wenn ich das hier so schön an der Flipchart hinmale mit drei so Dingern, das ist natürlich auch sehr toll, das sieht so super eindeutig aus. Ja? Weil ihr kriegt alles ganz einfach in diese drei Kategorien reingeordnet. Ja, ganz klar, das ist Zeremonialgesetz, das kommt in die Moral, das ist hier Justizsache. Dass die Theorie, die Praxis sieht so aus, es ist überhaupt nicht eindeutig, wo manche Gesetze wohin gehören. Ja? Das kriegt man teils wirklich überhaupt nicht auf die Reihe, wenn man sie sich da mal genauer anschaut. Das ist sehr schwierig, da eine Unterscheidung zu finden. An manchen Stellen. Manchen Stellen ist es sehr klar, an anderen weiß man es nicht. Das ist also das Problem an diesem Modell. Das ist ganz nett, um so Gewichtigkeiten mal auszuloten im Alten Testament, aber es löst das eigentliche Problem nicht. Gilt jetzt da noch irgendwas von dem Gesetz? Und wenn ja, was für Funktionen hat das? Weil das Modell abschließend nicht erklären kann, was denn alles jetzt zu diesem Moralgesetz gehört. Das franzt aus. Und den kleinsten Nenner, den man dann irgendwie hinkriegt, sind immer die 10 Gebote. Aber das bleibt immer so ein bisschen offen. Was gilt denn jetzt noch? Und darum passiert das ja auch so oft, auch bei Christen so, es kommt irgendjemand an, der sagt, man darf keinen Wein mehr trinken und beruft sich dann auf irgend so Nasiräer-Gelübde aus dem Alten Testament und sagt, da steht's doch. Ja, es steht da, aber an sich gilt das heute nicht mehr. Aber das dann zu erklären, dafür taugt dieses Modell sehr wenig. Weil da muss ich mir diese Einordnungen hinkriegen und das ist gar nicht so leicht. Paulus liefert im dritten Kapitel des Galaterbriefs eine ganz andere Lösung und eine ganz andere Antwort darauf, wie ich als Christ mit dem Gesetz umgehen kann. Und was die Aufgabe von dem Gesetz ist und was es eigentlich auch heißt, frei vom Gesetz zu sein dann als Christ. Ich möchte die Kapitel aus dem dritten Galaterbrief lesen, die Verse 19 bis 25, das dritte Kapitel. Und da schreibt Paulus, was für einen Sinn hat denn das Gesetz? Es ist hinzugefügt worden, damit die Macht der Sünde in der Gesetzesübertretung sichtbar wird. Es sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme Abrahams da wäre, an dem die Zusage in Erfüllung geht. Also der Nachkommen Abrahams, das ist Jesus hier an der Stelle. Also es gibt Im Übrigen ist das Gesetz durch Engel gegeben und von einem Vermittler überbracht. Es braucht aber keinen Vermittler, wenn eine einzige Person handelt und Gott ist doch einer. Steht dann das Gesetz in Widerspruch zu den göttlichen Zusagen? Keineswegs. Es wurde nicht ein Gesetz erlassen, das zum Leben führen kann. Nur dann könnten die Menschen durch die Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen. In den Heiligen Schriften aber heißt es, dass die gesamte Menschheit in der Gewalt der Sünde ist. Was Gott zugesagt hat, sollen die Menschen geschenkt bekommen aufgrund des Glaubens, nämlich des Vertrauens auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle, die darauf vertrauen, sollen es bekommen. Bevor uns Gott diesen Weg des Glaubens geöffnet hat, waren wir unter der Aufsicht des Gesetzes in das Gefängnis der Sünde eingeschlossen. Das sollte so lange dauern, bis Gott den vertrauenden Glauben als Weg in die Freiheit bekannt machen würde. Und das heißt, bis Christus kam. So lange war das Gesetz unser Aufseher. Es war für uns wie der Sklave, der die Kinder mit dem Stock zur Ordnung anhält. Denn nicht durch das Gesetz, sondern einzig und allein durch vertrauenden Glauben sollten wir vor Gott als gerecht bestehen. Jetzt ist der Weg des Glaubens geöffnet, darum sind wir nicht mehr unter dem Aufseher mit dem Stock. Und das sind jetzt die Worte von Paulus. Also für ihn ist ganz klar, wir sind nicht mehr als Christen unter dem Gesetz. Das ist schon mal das, was man immer ganz klar festhalten muss. Und Und Paulus sagt jetzt, das Gesetz ist gegeben worden wegen der Sünde. Und ich möchte jetzt nochmal versuchen, nochmal drei so Dinge hinzukriegen, warum, wofür das Gesetz da ist. Warum es, welche Funktion es hat. Und die erste Funktion, mal schauen, ob ihr es erkennt. Ist ein Riegel. Ich bin kein guter Maler. Übers Gesetz wird der Sünde Einhalt geboten. Das ist die Funktion als Riegel. Der Mensch, der sich so völlig von Gott entfernt hat, wird mit dem Gesetz, mit diesem, was Gott da in den fünf Büchern Mose den Menschen gibt, klar in die Schranken gewiesen. Denn durch das Gesetz, durch die Gebote wird klar, es ist nicht alles möglich. Es gibt Grenzen und die hat Gott mit diesem Gesetz gegeben. Weil Gott ganz klare Vorstellungen hat, wie Zusammenleben funktionieren soll. Deswegen gibt es das Gesetz und damit das auch irgendwie gelingen kann. Also mit diesem Gesetz, mit diesem Riegel wird erstmal überhaupt wieder menschliches Zusammenleben in den Augen Gottes ermöglicht. Zumindest in dem Volk Israel, das das dann bekommt. Darin ist klar definiert, was geht und was nicht. Also es gibt mit dem Gesetz ein klares richtig und falsch. Vielleicht nach unseren heutigen Kriterien manchmal etwas sonderbar, aber damals im Volk Israel waren die Spielregeln damit geklärt. Also das Gesetz ist gegeben worden, um das Böse einzudämmen, um der Sünde Einhalt zu gebieten, dass da ein Riegel davor ist. Und durch dieses Gesetz, durch das, was Gott da den Menschen gegeben hat, wird dem Menschen erstmal so richtig bewusst, dass sein Verhalten eigentlich gegen göttliche Prinzipien funktioniert, dass das nicht überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was Gott möchte. Erst durch das Gesetz gibt es sowas wie Sündenerkenntnis. Zuvor gibt es ja niemanden, der dir das sagt. Also ich sag mal so, für die, die gerne mal zu schnell fahren, man merkt das ja nicht im Auto. Es wird einem immer erst dann bewusst, wenn irgendwann mal die Rechnung reinkommt, weil man diese Bilder bekommen hat. Und dann weiß man, eben weil es eben dieses Gesetz gibt, dass ich nicht so schnell fahren darf, dadurch wird mir das erst überhaupt häufig klar. Also manche merken das auch, wenn der Blitz angeht. Aber das ist genau dieser Punkt. Erst durch dieses Gesetz wird mir mein Fehlverhalten erstmal bewusst. Also merke ich erstmal, ja, das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Erst dadurch, nicht weil ich mit 150 auf der Landstraße fahre und mir dann plötzlich die Erkenntnis kommt, ja, das ist nicht in Ordnung, das stört da wahrscheinlich die wenigsten. Also das Gesetz ist sozusagen das, was es erstmal klar macht, das ist falsch. Und Paulus beschreibt das jetzt ganz drastisch mit einem Bild, und zwar mit dem Sklaven, der damals auf die Kinder aufpassen hat müssen. Im Griechischen wird dafür das Wort, das ist der Paidagogos, also da kommt unser deutsches Wort der Pädagoge her. Und jetzt muss man wissen, dass dieser Pädagogensklave, das war nicht der nette Fördersklave, so, der so verständnisvoll mit den Kindern umgegangen ist und versucht hat, die irgendwo ihr Potenzial auszuloten und die nach vorne zu kriegen, sondern der Pädagogensklave der damaligen Zeit war mit einem dicken Rohrstock ausgerüstet und er kümmerte sich, dass die Schützlinge zur Schule gehen und sich anständig benahmen. Und wenn sie nicht spurten, dann gab es einen im Stock. Das war die Aufgabe von diesem Pädagogen. Also nicht unbedingt nett. Und genau so sieht Paulus das Gesetz, wie diesen Pädagogen. Also das Gesetz weist mich sozusagen darauf hin, dass ich aus der Spur rauslaufe. Dass ich ein massives Problem habe, dass ich eben nicht dem Willen Gottes entspreche. Darauf, das ist wirklich so, so versteht das Paulus, ja, ein paar auf die Finger. Man hält sich jetzt an die Regeln, deswegen auch diese Riegel, weil ich die Folgen fürchte, ja, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann gibt es ein paar. Das ist schon erstmal das erste Verständnis, wie Paulus Gesetz sieht. Ja? Es dämmt etwas ein, es macht deutlich, dass ich als Mensch den Regeln nicht entspreche und es bremst sozusagen aus. Also es ist ein Riegel, damit nicht irgendwie alles völlig ohne irgendwie ins Chaos abgleitet, völlig drunter und drüber geht. Und jetzt gibt es eine zweite Funktion vom Gesetz, die hier Paulus auch in dem Text reinbringt. Und zwar, es ist ein Spiegel. Das Gesetz macht mir klar, dass ich es nicht einhalten kann. Es macht mir deutlich, dass ich als Mensch der Sünde, dem, dass ich mich nicht nach dem Willen Gottes verhalte, dass ich nicht so bin, wie Gott sich das vorgestellt hat, ich kann dem nicht entkommen. Ich kann mich noch so anstrengen, ich werde es nicht hinbekommen, dieses Gesetz zu halten. Und das spiegelt es mir. Das macht mir deutlich, es klappt nicht, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Und Paulus umschreibt das hier ziemlich drastisch sogar. Er sagt, dass wir als Menschen unter die Aufsicht des Gesetzes im Gefängnis der Sünde eingeschlossen sind. Also sozusagen das Gesetz guckt drüber und ich als Mensch kann der ganzen Sache nicht entkommen. Ich bin da hoffnungslos drin verfangen. Ich schaff's nicht, dem Willen Gottes zu entsprechen. Und das macht das ganz deutlich. Ich kann mich noch so anstrengen, aber es ist chancenlos. Wer letzte Woche da war, kann sich vielleicht eben an diesen Hubschrauber mit den beiden Leuten erinnern, die da aus der Wand gerettet wurden. Das ist diese Bergwand, die so steil war, wo man gedacht hat, schrecklich. Und das ist genau der Zustand eines jeden Menschen in den Augen Gottes. Ich hänge an so einer steilen Bergwand. Und ich komme weder vor noch zurück. Es ist einfach, geht nicht. Und das Gesetz sorgt jetzt dafür, diese Sache, dass mir das so richtig bewusst wird. Es ist sozusagen wie der Blick runter in den Abgrund. Das Gesetz macht mir bewusst, keine Chance. Ich kann es nicht schaffen. Ich kann das zwar versuchen, ich kann mich bemühen, aber es wird einfach nicht reichen. Also jetzt mal ganz ehrlich, man schafft es ja schon nicht, diese 10 Gebote einzuhalten. Wenn man da mal wirklich ganz, ganz ehrlich drauf guckt, ist schon wirklich schwer. Also, jetzt ist es aber so, sind ja nur 10. Die ganzen 5 Bücher Mose sind voll mit Gesetzesregelungen. Das ist chancenlos. Und das ist eine ganz große Funktion des Ganzen, das wird mir dadurch vor Augen gemalt, wie wenig ich eigentlich vor Gott da leisten kann, wie weit ich mich von Gott entfernt habe. Und es malt mir vor Augen, ich brauche dringend Rettung. Das, was ich da irgendwie versuche, indem ich irgendwie Regeln einhalte und mir denke, ja, da könnte ich irgendwie Gott damit beeindrucken, das ist völlig daneben. Ich brauche jemanden, der mich aus diesem Gefängnis der Sünde rausholt. Ich brauche einen Retter. Und der Reformator Calvin hat das mal ganz eindrücklich formuliert. Die Aufgabe, der hat geschrieben, die Aufgabe des Gesetzes ist es, uns die Krankheit zu zeigen, in einer Art und Weise, dass es keine Möglichkeit für eine Heilung gibt. Und die Aufgabe des Evangeliums ist es, ein Heilmittel zu bringen für die es keine Hoffnung gibt. Das Gesetz hält mir den Spiegel vor. Es zeigt mir, dass ich dieses Heilmittel brauche, dieses Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Jesus da am Kreuz hängt. Nur dadurch habe ich überhaupt eine Chance. Das macht das Gesetz ganz deutlich. Also dieser Spiegel, ich brauche Gott, ich selber bekomme es nicht hin. So, und das Dritte dann fürs Gesetz. Also das sind so die zentralen Sachen. Und das dritte ist jetzt dann für die Christen. Und nur für sie. Für alle anderen gelten nur diese beiden Sachen. Das Gesetz ist eine Regel. Es kann mir als Christ so ein Anhalt sein, wie ich mein Leben nach dem Willen Gottes führen kann. Und das darf man jetzt nicht so als Art, also wenn ich, das ist jetzt kein Regelkatalog, den man dann ableisten muss. Sondern das Gesetz ist vielmehr das, indem ich das mir anschaue, erkenne ich, was der Charakter Gottes ist, was Gott möchte. Also in dem Gesetz findet sich das. Und jetzt an dieser Stelle sind jetzt wieder diese drei Kategorien sehr gut. Da taugen sie richtig. Weil durch sie, durch das, was Jesus im Neuen Testament an seine Jünger lehrt, da bekomme ich einen Blick dafür, was für mich heute noch wichtig sein kann. Was so die großen Linien sind, was der Wille Gottes ist. Also jetzt mal ganz grob gesagt, durch diese Kategorien brauche ich mir kein schlechtes Gewissen machen, wenn ich mal ein Schweineschnitzel esse. Weil dann ist klar, das fällt hier unter die Zeremonialsachen. Es wird auch später dann aufgehoben in den Apostelkonzilen und bei Paulus. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist sozusagen nicht mehr gültig. Also dadurch bekomme ich so einen Anhaltspunkt, was der Wille Gottes ist. Und das muss man auch immer im Zusammenspiel. Man darf jetzt auch nicht nur das Alte Testament einfach sich so schnappen und sagen, ja, da steht jetzt alles Wichtige drin, wenn ich das genau eingeordnet habe. Ich muss es immer vom Neuen Testament her lesen, immer von dem, was Jesus auch gesagt hat und gelehrt hat. Nur dadurch kann ich auch das Gesetz im Alten Testament überhaupt verstehen. Also es braucht immer das, dass ich vom Neuen Testament herkomme und es mir anschaue. Es braucht immer diesen Blickwinkel. Auch immer diesen Blickwinkel, dass das Gesetz durch Jesus erfüllt worden ist. Dass es Jesus für mich getan hat, also dass ich es nicht mehr irgendwo ableisten muss, sondern das ist für mich als Christ das Gesetz erledigt. Es hat für mich diesen Gesetzescharakter verloren. Und es kann mir einfach eine Hilfe dabei sein, mein Leben als Christ zu führen. Aber immer in dem klaren Wissen, ich habe nichts zu meiner Rettung beigetragen. Ich habe das nicht geschafft, ich bin nicht Christ, weil ich irgendwo hier da drin so toll war. Sondern weil es Jesus für mich gemacht hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt immer. Als Christ kann ich das Gesetz nur aus dem Blickwinkel des Geretteten betrachten. Weil Gott für mich war, weil Gott in Jesus alles für mich gegeben hat, deswegen will ich mich an Gottes Willen orientieren. Auch in dem Wissen, dass mir das nicht immer gelingen wird. Amen.